9.10.2023, 0 Uhr. Ein Moralphilosoph und ein Evolutionsbiologe im Gespräch. Die Poesie der Wirklichkeit. Gespräch mit Richard Dawkins und Peter Singer. Evolutionsbiologe Richard Dawkins war vor wenigen Wochen in Australien als Gast von Peter Singer anlässlich einer Podiumsveranstaltung. Während Richard Dawkins in Deutschland vorrangig durch diverse religionskritischen Veröffentlichungen bekannt geworden ist, gilt Peter Singer als wichtiger Mitgestalter der heutigen Tierethik, beziehungsweise als intellektueller Mitbegründer der modernen Tierrechtsbewegung. Den automatisch generierten englischen Text der Videoaufzeichnung habe ich in deutscher Übersetzung unter dem eingebundenen Video eingefügt. Es handelt sich dabei um den maschinell, mit DeepL übersetzten, Wortlaut der automatischen Transkription des YouTube-Videos. Offensichtlich stößt bei so vielen Automatismen die künstliche Intelligenz noch an ihre Grenzen. Deshalb musste ich die Übersetzung an einigen extrem holprigen Stellen etwas korrigieren und teilweise auch umformulieren. Ich kann nicht gewährleisten, ob dies immer sinngemäß richtig gelungen ist. Im Zweifelsfall bitte den englischen Originaltext ansehen. Videoquelle YouTube. Veröffentlicht 31.08.2023. Videobeschreibung. In dieser Folge von The Poetry of Reality, die Poesie der Wirklichkeit, nehmen wir an einem spannenden Gespräch zwischen Richard Dawkins und Peter Singer auf der Bühne in Melbourne, Australien, teil. Peter Singer ist ein Moralphilosoph, der für seine Arbeit im Bereich der Bioethik und als einer der intellektuellen Begründer der modernen Tierrechtsbewegung bekannt ist. Er und Dawkins diskutieren über alles, von der Natur und der Evolution bis hin zu Gott und der Ethik, durch die Linse ihrer Arbeit als produktive Autoren und Entdecker der Wahrheit. Schalten Sie ein und hören Sie zwei große Denker, die sich mit Fragen rund um das Überleben von Genen und menschlichen Altruismus, das Leiden in der Natur, die Vernunft und ihre Anwendung auf die Moral, die Rolle des Designs im Universum und die Bedeutung von Schmerz und Bewusstsein beschäftigen. Ein Moralphilosoph und ein Evolutionsbiologe im Gespräch. Richard Dawkins und Peter Singer. Hallo zusammen, schön, euch an diesem warmen Tag in Melbourne zu sehen an einem kühleren Abend, als der Wechsel durchkam, was willkommen war. Ich bin Peter Singer und ich werde mich im Gespräch mit Richard Dawkins unterhalten. Ich bin froh, dass einige von euch mich kennen. Das ist meine Stadt. Hier bin ich geboren, aufgewachsen und habe die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Ich bin jetzt ein Professor für Bioethik an der Princeton Universität. Bin aber dazu übergegangen, das nur noch halbtags zu tun, weshalb ich um diese Jahreszeit hier bin. Und wie viele von Ihnen wissen, bin ich der Autor eines Buches mit dem Titel Tierbefreiung. Danke. Und an diejenigen von euch, die gejubelt haben, es gibt eine komplett aktualisierte Ausgabe, die im Juni herauskommt. Im Juni, also vergesst nicht, sie zu kaufen. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen, ich weiß, ihr seid hier, um Richard Dawkins zu sehen und zu hören. Ich denke, ihr kennt bereits die grundlegenden Fakten über Richard, deshalb sind sie ja hier. Richard wurde 1941 in Nairobi, Kenia, geboren. Und seine Eltern zogen nach England, als er 8 Jahre alt war. Als er nach England ging, studierte er an der Universität Oxford. Nicht mit 8, sondern mit 18. Er studierte Zoologie und promovierte bei einem berühmten Ethologen namens Nicholas Tinbergen. Dessen Buch über Heringsmöwen ich las, als ich begann, mich für Tiere zu interessieren. Es war eine sehr aufschlussreiche Studie, die Tiere wirklich als Lebewesen betrachtete, die ihr eigenes Leben leben. Also nicht nur Ratten durch Labyrinthe jagen und ihnen Elektroschocks zu verpassen, um zu sehen, was passiert. Richard studierte Zoologie und wurde kurzzeitig Professor an der Universität of California in Berkeley. Dann ging er zurück nach Oxford, wo er als Fellow am NEU-Kollege agierte. 1976 wurde er mit der Veröffentlichung von The Selfish Gene international bekannt. Ein wunderbares Buch, über das wir sprechen werden. Er machte eine wirklich illustre Karriere, in der er eine ganze Reihe von Büchern schrieb, von denen ich besonders Watchmaker nennen möchte, welches 10 Jahre später, 1986 herauskam. Andere Bücher, über die wir sprechen werden, sind Der Kaplan des Teufels, hauptsächlich über die Evolution, Der Fluss aus Eden, Der Mensch blättert unwahrscheinlich, wirklich. Die Verbreitung von Informationen über die Evolution und ihre Bedeutung für die Entwicklung einer Sichtweise der Welt ohne Gott führte zum Schreiben von The God, Delusion der Gotteswahn, welches vielleicht das Buch ist, das die größte öffentliche Kontroverse vor allem in den Vereinigten Staaten auslöste. Und er gründete auch die Richard Dawkins Stiftung für Vernunft und Wissenschaft und wurde in Oxford zum Carles Simone Professor für das öffentliche Verständnis der Wissenschaft ernannt. Auch war er ein enormer Förderer des Verständnisses der Wissenschaft. Für das öffentliche Verständnis der Wissenschaft und er war ein enormer Förderer des Verständnisses der Wissenschaft und die Bedeutung der Wissenschaft. Er hat auch 2 Bücher geschrieben, im Wesentlichen Autobiografie über sein Leben in der Wissenschaft. Das zweite davon mit dem Titel, Eine kurze Kerze m. Ein Leben in der Wissenschaft. Ich möchte Sie bitten, Richard Dawkins willkommen heißen. Es ist wunderbar, Sie hier zu sehen, Richard. Und willkommen in Melbourne. Lassen Sie uns gleich zur Sache kommen, wie ich schon sagte, als ich Sie vorstellte, ich bin zum ersten Mal auf Ihre Arbeit mit dem egoistischen Gen gestoßen und ich denke, es ist ein wirklich wundervolles Buch, das mich dazu gebracht hat, über die Evolution in einer Weise nachzudenken, wie ich es vorher nicht getan hatte. Weil ich vielleicht etwas naiv gedacht, dass sich zum Beispiel Dinge entwickeln, weil sie unserer Spezies helfen zu überleben. Ja, ein schrecklicher Irrtum, ich weiß, aber wissen Sie, ich war damals ein naiver junger Mensch. Also könnten Sie vielleicht kurz etwas dazu sagen? Ich meine, der Titel Das egoistische Gen verrät es in gewisser Weise, aber wo und warum das wichtig ist, warum es wichtig ist, zu verstehen, dass es wirklich wichtig ist. Wenn man darüber nachdenkt, denn natürliche Auslese ist das Überleben von etwas, und das Besondere am Gen ist, dass es, wenn es überlebt, für eine sehr lange Zeit in Form von Kopien von sich selbst überlebt. Ein Gen in Form von Kopien seiner selbst kann also potenziell Millionen von Jahren überleben und das ist der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Gen. Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Individuum oder einer erfolgreichen Gruppe oder einer erfolgreichen Spezies ist nicht so wichtig. Die Sache mit den Genen ist die, dass man 1 Million Jahre später zurückkommt und einige von ihnen es geschafft haben und einige nicht, und das ist die Bedeutung, warum das Gen die Einheit der Selektion ist. Sie werden sich wundern, als ich sagte, dass ich dachte, die Selektion diene dem. Vielleicht können Sie kurz sagen, warum das falsch ist, und wir wissen, dass es falsch ist, ich verstehe, warum es falsch ist. Ich verstehe jetzt, warum es falsch ist, aber es ist ein sehr verlockender Irrtum, weil, natürlich sprechen Sie über Reproduktion. Können wir die Lichter ein bisschen mehr haben, weil es schön ist, das Publikum zu sehen? Ja, es ist verlockend zu denken, dass Fortpflanzung wird oft als Fortbestand der Art bezeichnet und so weiter und so fort, aber die natürliche Selektion, aber die natürliche Auslese, wählt nicht zwischen den Arten aus, die Arten arbeiten nicht sich selbst zu erhalten. Wenn man sich ein Tier ansieht und sagt, für was ist der Flügel, wozu die Zähne, wozu der Schwanz, dann kann man darauf eine teleologische Antwort darauf geben. Man kann sagen, es geht um das Überleben der Artikel. Niemand würde jemals sagen, dass der Schwanz eines Eichhörnchens dazu da ist, die Spezies der Eichhörnchen zu erhalten. Es geht um die Erhaltung der Individuen des Individuums, das seine Gene weitergeben kann, ja, aber es ist verlockend zu sagen. Ich sage, dass Betrüger gut waren, weil sie in der Nähe blieben, weil sie schnell laufen konnten. Das ist richtig und das ist richtig, sie laufen schnell und sie geben ihre Gene weiter, weil sie schnell rennen, aber du willst nicht sagen, dass die Spezies Gepard überlebt, weil sie schnell läuft, weil das nicht die Ebene ist, auf der natürliche Auslese wirkt. Okay, also. Kurz nach dem Erscheinen des Buches gab es einige Kritik und einige davon sah ich. Vielleicht, weil es von einer Philosophin, Marie Mitgleu, war. Sie konzentrierte sich auf den Titel und behauptete, dass der Titel irreführend sei, denn obwohl wir egoistisch sein können. Menschen können egoistisch sein, vielleicht können einige nichtmenschliche Tiere egoistisch sein, aber man muss ein Akteur sein, man muss in gewisser Weise Absichten haben, man muss seine eigenen Interessen vorziehen. Also ihr Kind ist das ganze Eis, das für ihr Kind und seine Freunde gedacht war, und sie sagen, es sei nicht egoistisch. Sein Freund sollte auch Eiscreme bekommen, aber Gene haben keine solchen Absichten und sie können nicht wählen, ob sie das ganze Eis essen oder nicht, oder was auch immer das Äquivalent für ein Gen ist. Was sagst du zu der Idee, dass es irreführend ist, zu sagen, dass Gene egoistisch seien? Marus Bilder haben sich auf den Titel konzentriert, weil das alles ist, was sie gelesen hat. Sie hat dies in einem Brief an Olikase Gastralla gestanden, die ein Buch über die und es ist sehr klar, weil die allerersten Worte ihrer Kritik waren, Dakins Hauptthese ist, dass die Menschen egoistisch sind, das hat nichts mit den Menschen zu tun. Ich habe überhaupt nicht über Menschen geschrieben, sie nahm an, dass ich über Menschen schreibe und das tat ich nicht, ich war nicht interessiert, ich bin nicht, interessiere mich nicht für Menschen, also, ja, und was die Sache angeht. Sie sagte so etwas wie Genes können genauso wenig egoistisch sein wie Kekse und meteorologisch. Das war so eine Art Rhetorik, das ausgerechnet ein Philosoph wissen sollte. Dass man Sprache auf eine besondere Art und Weise benutzt, und ich habe die Sprache des Egoismus auf eine besondere Art und Weise benutzt. Als ich gerade sagte, dass das Gen die Einheit der Selektion ist, im Gegensatz zu das egoistische Gen ging es darum, zu sagen, wenn man über die Ebene sprechen will, auf der die Selektion wirkt, sollten wir das Wort egoistisch für die Einheit in der Hierarchie des Lebens verwenden, die daran arbeitet, sich selbst zu erhalten. Das egoistische Wesen, es könnte der egoistische Elefant sein, es könnte die egoistische Eiche sein, es könnte die egoistische Spezies sein, es könnte das egoistische Individuum sein. Die Ebene, auf der es funktioniert, ist das egoistische Gen, und das war der Punkt über das egoistische Gen, wenn Sie über den Titel des Buches hinaus die ziemlich ausführliche Fußnote zum Titel gelesen hätte, die im Buch selbst ist, hätte sie den Punkt verstanden. Okay, ich bin nicht stolz auf jemanden in meinem Fachgebiet, der Bücher dafür kritisiert, dass er sie sorgfältig liest. Dass ich sie sorgfältig lese, also werde ich sie auf jeden Fall lesen. Also, ich gebe Ihnen recht, das ist ein Argument, aber Sie sagten vorhin, dass Sie sich nicht wirklich für Menschen interessieren. Aber gibt es keine das Altruismus entweder, wie ich weiß, einige Leute gesagt haben vielleicht nicht du, dass Altruismus etwas ist, das sich nicht wirklich entwickelt. Ich weiß nicht mehr, wer das war, nein, das Buch handelt größtenteils von Altruismus. Und mehrere andere Kapitel im Buch erklären, wie Altruismus von egoistischen Genen kommt. Also das egoistische Gen programmiert den individuellen Organismus darauf, altruistisch zu sein. Das ist der Punkt, denn das hilft dem egoistischen Gen zu überleben, wenn es das Individuum darauf programmiert, altruistisch zu sein, zum Beispiel gegenüber Verwandten, gegenüber denen, von denen es eine Gegenleistung erwarten kann. Sagen wir, du hast ein Buch darüber geschrieben, also ja, den Zellen, den egoistischen Genen geht es eben nicht um das egoistische Individuum, sondern um das altruistische Individuum. Es geht um das altruistische Individuum und es erlaubt Altruismus darüber hinaus gegenüber Verwandten, was ziemlich einfach zu sehen ist, warum das den Genen helfen würde zu überleben und gegenseitiger Altruismus, wenn man in einer kooperativen Partnerschaft ist. Dann ja, das würde den Genen helfen zu überleben, aber nehmen wir an, ich glaube, dass wir einen Teil unseres überschüssigen Geldes, das wir für Luxusgüter ausgeben, an Menschen in Entwicklungsländern spenden sollten. Menschen in weit entfernten Entwicklungsländern spenden sollten, an völlig Fremde, die wir nie sehen werden, ja. Das Buch mit dem Titel The Expanding Circle, Fragezeichen von Peter Singer? Geschrieben, das sich mit diesem Thema beschäftigt und von der Idee ausgeht, dass Altruismus gegenüber Verwandten und potenziellen Gegenspielern, und die Idee ist, dass er sich nach außen hin ausdehnt. Mitglieder der eigenen Spezies und dann sogar auf Mitglieder anderer Spezies, und dieser sich ausdehnende Kreis ist eine sehr noble Idee. Sie ergibt sich nicht direkt aus dem Darwinismus, weil die Menschen zweifellos diesen altruistischen Impuls haben, den Impuls, für wohltätige Zwecke zu spenden, Blut zu spenden, so oder so. Empathie zu empfinden, Mitleid zu empfinden gegenüber Personen, die nicht nur nicht verwandt sind, sondern auch nicht die geringste Chance haben, jemals in der Lage zu sein, sich bei ihnen zu revanchieren. Sie haben Mitleid mit jemandem, der beraubt ist und weint und in großem Schmerz und großer Not ist. Wir alle, die meisten von uns, haben dieses Gefühl der Empathie gegenüber anderen Menschen. Und das braucht keine Erklärung und es gibt keine einfache, naive darwinistische Erklärung. Um den Kreis zu erweitern, müssen wir unseren Darwinismus ein wenig verfeinern, und ich versuche, dies zu tun, indem ich behaupte, dass der Altruismus gegenüber Verwandten und Potenziellen sich zu einer Zeit entwickelt hat, als unsere Vorfahren in kleinen Gruppen lebten. Dörfer, kleine Gruppen wie Paviane und zu dieser Zeit war jeder, den man jemals traf oder jeder, den man jemals kennengelernt hat, oder mit dem man eine enge Beziehung hatte, war wahrscheinlich mit einem verwandt. Ich werde wahrscheinlich. Du kanntest jeden im Dorf, du wusstest, wenn du jemandem im Dorf etwas Gutes tust, die Wahrscheinlichkeit groß war, dass sie sich später im Leben revanchieren würden, weil man im Laufe des Lebens immer wieder mit denselben Leuten zu tun haben wird. Meistens sind es sowieso Cousins und Cousinen oder Onkel und Neffen und Nichten und so weiter. Die natürliche Auslese baut in uns keine Art von kognitivem Bewusstsein für Hamilton's inklusive Fitness-Equations ein, dass wir nicht wirklich, wir sind nicht durch natürliche Selektion programmiert. Natürliche Auslese ist darauf programmiert, Beziehungskoeffizienten zu berechnen, wo Programm mit Faustregeln zu programmieren. Und in der Vergangenheit unserer Vorfahren, als wir noch in Dörfern lebten, war die Faustregel so etwas wie sei nett zu jedem, weil jeder dazu neigt, verwandt zu sein. Das ist die Faustregel, wenn man in einer großen Stadt wie Melbourne lebt. Jeder ist natürlich nicht verwandt, aber trotzdem gibt es diese Faustregel immer noch. Sexuellen Lust, deren darwinistische Funktion offensichtlich die Fortpflanzung und im Naturzustand, wo es keine Verhütung gibt, führt die Kopulation zur Fortpflanzung. Und so lautet die Faustregel genieße Sex, und das funktioniert im Naturzustand nicht mehr, weil wir alle verhüten, aber die Faustregel gilt trotzdem. Es ist immer noch da, wir haben immer noch sexuelle Lust, genauso wie wir immer noch Lust haben, nett zu sein. Aus der primitiven Vergangenheit, als die Faustregel vom darwinistischen Standpunkt aus funktionierte, und so erkläre ich den sich ausdehnenden Kreis, und ich habe keine Schwierigkeiten, das auf andere Arten zu verallgemeinern. Auf andere Spezies zu verallgemeinern, weil die Faustregel in unseren Gehirnen die Tendenz einpflanzt, Kreaturen gegenüber mitfühlend zu sein, die offensichtlich in Not sind. Die unter dieser Art von Sünde leiden, ja, ich kann diese Erklärung verstehen und ich bin sicher, dass es ein Teil der Wahrheit ist, aber, und das liegt vielleicht daran, dass ich mich dem Thema eher von der Philosophie her nähere, als von der Evolutionswissenschaft herangehe. Aber ich denke, dass auch unsere Vernunft eine Rolle spielt, ich denke, wir haben eindeutig eine Fähigkeit zum Denken entwickelt, die zweifellos denjenigen Vorteile verschaffte, die besser denken konnten, oder die Gene überlebten. Aber ich denke, wenn wir erst einmal denken können, dann können wir bestimmte Dinge verstehen, also können wir verstehen, dass ich unglücklich wäre, wenn ich nicht genug zu essen bekäme, oder ich wäre unglücklich, wenn ich meinem Kind beim Sterben zusehe, wenn es an Malaria stirbt, und dann verstehe ich, dass es anders, wo auf der Welt Menschen gibt, die mir völlig fremd sind, die auch hungrig und unglücklich sind, weil sie, oder deren Kinder an Malaria sterben und die unglücklich darüber sind. Ich spüre, dass das eine Rolle spielt, dass ich nicht nur zufällig diesen Wunsch habe, sondern dass ich irgendwie falsch liegen würde, wenn ich das ignorieren und übersehen würde und wenn ich der Tatsache, dass ihre Interessen mit meinen Interessen vergleichbar sind, keine Bedeutung beimessen würde. Ich stelle mir vor, dass ich einen größeren Standpunkt einnehme, und ich denke, das hilft uns dabei, einen größeren Standpunkt einzunehmen und ich denke, dass uns das hilft, eine Ethik zu entwickeln, die bis zu einem gewissen Grad offensichtlich nicht perfekt ist, aber bis zu einem gewissen Grad unparteiisch in der Anerkennung. Der und vor allem sprechen wir natürlich von den universellen Menschenrechten und der Gleichheit aller Menschen. Sie haben vorhin Tiere erwähnt, und ich werde später darauf zurückkommen, aber zumindest auf dieser Ebene denke ich schon, dass unsere Argumentation eine Rolle spielt, da stimme ich zu, und ich meine, dass es nicht umsonst ist, Peter. Ich habe Sie als den moralischsten Mann der Welt bezeichnet, und ich meine nicht nur moralisch, sondern auch, dass Sie verstehen, warum Sie moralisch sind. Und das ist es, was Moralphilosophen tun und ich bin sehr froh, dass es das ist, was Moralphilosophen tun. Ich bin sehr froh, dass wir Moralphilosophen haben, und wenn ich wie ein Moralphilosoph denke, stimme ich mit Ihnen überein, dass es keine Darwin'sche Erklärung ist, aber es ist eine rationale Erklärung, wenn wir unsere Vernunft auf moralische Fragen anwenden. Auf moralische Fragen anwenden und Dinge wie die goldene Regel haben, die man dann verallgemeinert, und ich bin sehr dafür und ich begrüße diese Art der Anwendung der Vernunft auf moralischen Fragen. Aber ich dachte, ich wurde nach einer darwinistischen Erklärung gefragt. Wenn ich für eine dominante Erklärung bin, dann muss ich auch eine vorlegen, aber es ist interessant, dass die dominante Erklärung nicht umfassend sein muss, dass sie Raum für eine Erklärung in Form von Gründen und Argumentationsprozess hat.